rikishe tatshinde thaye de shinje no no benpa jashin bo de wangji.
Ein herzlichen guten Abend, dass Sie hierher gekommen sind, zusammen mit dem Wunsch, dass sich unser Herz öffnen möge in zweifacher Hinsicht. Einmal in der Weise, dass wir diese Welt in ihrem Anschein, wie sie uns gegenübertritt, verstehen, sodass wir in der Lage sind, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln und deshalb nicht für uns alleine bloß einen Zustand von Frieden und Freude erlangen mögen. Und zum Zweiten, dass sich unser Herz so öffnet, die wahre Natur der Welt zu verstehen, sodass wir all das Treiben von Leid und Schmerz in dieser Welt zu einem Ende bringen können. Und wenn sich beide Arten dieses Verständnisses weiter vermehren und anwachsen, dass wir dadurch letzten Endes einen großen Nutzen für alle Lebewesen in dieser Welt verbringen können. Von was gilt es heute Abend zu sprechen? Es ist das, was bekannt ist als der Weg, den Buddha gelehrt hat, unter dem Namen der große Weg oder auch der großartige Weg, Mahayana. Und das, was benutzt wird, um diesen Weg zu gehen, die Information, die verlässliche Information oder Dharma, die diesen großartigen Weg zu einem großartigen macht. Und das eben sind zwei Aspekte. Einmal die Fähigkeit, sein Herz zu öffnen für die Belange anderer Menschen, die Fähigkeit des Mitgefühls. Und zweitens ist es diese uns innewohnende Klugheit, mit der wir in der Lage sind zu verstehen, wie die Welt eigentlich ist, in der wir unsere eigenen Täuschungen durchschauen können. Diese beiden Sachen, diese Klugheit, diese Intelligenz und die Fähigkeit zum Mitgefühl, beide gilt es zu besprechen. Im Land des Schnees oder der Schneeberge, Tibet, gab es einen großen, bekannten Yogi, der schon als kleines Kind sich durch außergewöhnliches Mitgefühl mit anderen Lebewesen auszeichnete. Es wird da berichtet von jener Begebenheit, wo er eines Tages als kleines Kind, als kleiner Junge, im Winter bei bitterer Kälte draußen herumgespielt hat und er kam dann wieder nach Hause zurück, völlig ohne Kleider, ganz nackt und bloß. Und die Eltern haben gefragt, was ist dir denn passiert? Wo sind denn deine Kleider? Er hat gesagt, es ist so kalt draußen und so viele andere Lebewesen frieren da. Und dann habe ich sie mit meinen Kleidern zugedeckt. Da habe ich gedacht, na nun, was soll denn da vorgehen? Der hat ja bestimmt irgendwo verschlampt, die Kleider. Sind sie rausgegangen und haben gesucht und haben tatsächlich, war das so, wie er gesagt hat, da hat er einen Ameisenhaufen gefunden und hat den mit seinen Kleidern zugedeckt. Und das ist so ein Beispiel, das zeigt, wie er wirklich eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit besaß, sein Herz zu öffnen für andere. Und wenn man sich fragt, wie kommt es, dass jemand schon als kleines Kind so eine besondere Fähigkeit besitzt, dann aus der buddhistischen Sicht ist das etwas, was man in früheren Lebzeiten schon geübt hat. Wenn jemand in früheren Lebzeiten immer schon sein Mitgefühl geschult hat, und versucht hat, anderen zu helfen, dann bricht diese Kraft dieser guten Gewohnheit dann auch in diesem Leben schon im Kleinkindesalter hervor. Und dieser kleine Junge wurde später bekannt als jener Bodhisattva, also der den Mut hat, wie das Wort heißt, den Mut hat, für das Wohl anderer einzutreten. Und jener, also der den Mut hat, für das Wohl anderer zu arbeiten, mit dem Namen Tokme, das heißt jemand, der unaufhaltsam ist. Und die Gegend, in der er wohnte, heißt Mulchu, das ist fast so viel wie Quecksilber, da war vielleicht Quecksilber in der Gegend. Und aus dieser Gegend, dieser Mulchu Tokme, hat dann später, als er heranwuchs und seine Ausbildung durchlaufen hat, einen Text verfasst, der in kurzen Versen darstellt, wie sich jene anderen, die auch großes Mitgefühl haben und den Lebewesen helfen möchten, wie sie sich verhalten sollten. Das sind die Übungen der Bodhisattvas, die Übungen jener, die den Mut haben, für das Wohl anderer einzutreten. Und einer dieser Verse in diesem kleinen Text, der von den Übungen der Bodhisattvas handelt, heißt: Wenn jene in dieser Welt, die seit Zeit ohne Anbeginn zu mir von so großer Zärtlichkeit und Güte waren, all die Lebewesen in dieser Welt, die früher einmal meine eigene Mutter gewesen sind, wenn sie hier und jetzt Leiden und Schwierigkeiten haben, Schmerz und Kummer erdulden müssen, was soll dann meine eigene Freude? Was soll dann mein eigenes Wohlergeben? Deshalb um zahllos viele Lebewesen, Lebewesen, die in ihrer Zahl grenzenlos sind, alle zu befreien von ihrem Leiden und dafür mein Herz zu öffnen, das ist die Übung der Bodhisattvas, die den Mut haben, großes Erwachen für das Wohl anderer anzustreben. Ganz allgemein ist es so erklärt, im Weg des Buddha, dass es niemand in der Welt gibt, der in den unzähligen vorausgehenden Leben nicht einmal oder viele Mal sogar unsere eigene Mutter gewesen ist. Das ist einfach eine Folge des logischen Nachdenkens, wenn man überhaupt von früheren Lebzeiten spricht. Dann waren wir alle einmal Mütter und Väter von uns gegenseitig. Und deswegen ist es auch angemessen und möglich, dass man die Vorstellung, dass alle Lebewesen dieser Welt, die hier und jetzt da sind, irgendwo, dass sie meine eigenen Mütter gewesen sind, die es wert sind, ihnen gegenüber Dankbarkeit zu empfinden. Deswegen ist es also möglich und angemessen, eine solche Vorstellung zu pflegen.
Sancho Ninje de Sharam Tarsimbe Tarsena, then Sanjay Sivri, Tenda Vodopandam.
Wenn dem also so ist, dass es frühere Lebzeiten gab und dann in all diesen ungezählten Weisen der Wiederkehr in diese Welt wir alle schon alle Lebewesen mal als unsere Mütter hatten, nicht nur einmal, sondern viele Male, dann waren diese in der Weise, dass sie uns das Leben geschenkt haben und in vieler anderer Form, indem sie so uns mit Liebe großgezogen haben, mit Zärtlichkeit bedacht haben, waren sie von unaussprechbar großer Güte. Wenn man einfach daran denkt und sich so vorstellt, diese Vorstellung pflegt und sein Herz in der Weise öffnet, dass große Dankbarkeit für die Güte aller Lebewesen das Herz erfüllt, dann in diesem Gemütszustand, der solcher Art sich grenzenlos und rückhaltslos öffnet, da fragt man sich in der Tat, was soll dann mein kleinliches Streben nach meinem eigenen persönlichen Bequemlichkeit und Glück, verglichen mit dem, was alle anderen Lebewesen in dieser Welt benötigen. Und deshalb, erfüllt von dem tiefen, aufrichtigen Wunsch, alle Lebewesen zu befreien, aus ihren Leiden, aus ihrem Schmerz, mit dem Gedanken, warum sollte es nicht möglich sein, dass sie alle frei werden von Leiden? Dann taucht das Bedürfnis auf, nach einer Methode, etwas zu finden, wie man denn ihnen helfen könnte. Und deshalb heißt es, ist die Übung der Bodhisattvas, ihr Bewusstsein zu erweitern, das Herz zu öffnen in Richtung auf großes Erwachen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man sich darüber im Klaren wird, dass wenn dieses Mitgefühl, was jetzt entsteht, noch weiter geschult wird und immer weiter anwächst, die Öffnung des Herzens grenzenlos wird, rückhaltslos wird, dass das Ende dieses Zustands, der Zustand des vollkommenen Erwachens, das grenzenlose Mitgefühl eines Buddha ist. Und dass man solcher Art für das Wohl aller Lebewesen das Endziel des großen Erwachens eines Buddhas anstrebt. Und das heißt es, ist die Übung der Bodhisattvas. Jener, die den Mut haben, für das Wohl anderer den Zustand des Erwachens
einzusetzen.
Diese Art des erwachten Herzens genannt, die so Mitgefühl mit allen Lebewesen bedeutet, ist ein Mittel, ein geschicktes Mittel, um anderen Lebewesen zu helfen. Denn aus welchem anderen Grund heraus könnte man anderen helfen? Wenn es nicht aufrichtiges Mitgefühl ist, Liebe und Anteilnahme am Schicksal anderer, dann hätte man nicht den Wunsch überhaupt, etwas Gutes zu tun für andere. Und so ist es dann auch nicht zufällig, dass die große Mehrzahl dieser 37 Übungen der Bodhisattvas eben jener Öffnung des Herzens, dieser Herzenswärme gewidmet ist. Und dann, darin zum Beispiel sich Übungen finden, wie man angesichts von widrigen Umständen, angesichts von Feinden, Widersachern, die einem zusetzen, dann trotzdem nicht von Ärger sich überrumpeln lässt und diese Situation mit innerer Stärke erdulden kann und so weiter. So gibt es für jede Art von Lebensumstand darin eine Übung, in der die Herzenswärme vermehrt wird, gefördert wird, anstatt sein Herz zu verschließen.
Mm-hmm.
Und so wie diese Öffnung des Herzens sich daran ausrichtet, wie der Anschein dieses Lebens ist, wo überall Lebewesen in verschiedenen Formen leiden und Schwierigkeiten haben, so gibt es dann die andere Öffnung des Herzens, von der bereits gesprochen wurde, die innere Klugheit, die es zu vermehren gilt. Und sie wird in diesen 37 Übungen der Bodhisattvas so angesprochen, da heißt es, wie immer auch die Welt und dieses Leben mir erscheint. Nichts anderes ist es als mein eigenes Bewusstsein, mein eigener Geist. Und diese Bewusstheit, aber ihrerseits, ist makellos und rein von Anbeginn. Aus diesem Grunde üben sich die Bodhisattvas darin, nicht mehr festzuhalten an der Idee, dass da außen eine Welt und innen ein Beobachter, dass da ich und andere Wahrgenommenes und Wahrnehmer verschieden seien. Diese innere Klugheit, die da angesprochen wird in diesem Vers, ist das Mittel, um eigene Täuschung zu durchtrennen, um eigene Täuschung zu erkennen und sie aufzulösen. Dafür braucht man diese Art der Herzensöffnung, die die innere Klugheit darstellt.
Ona sem karese na sem jene lo trupa ta drawa re. Te ta sem jene lo trupa ta drawa teni hine gomne tene zonzen jen trupa hie kodun.
Tene trupa chik chungna?
Trupa chik chungna, trupa te chigi.
Chigi uri.
Zonzen jen trupa hie
kodun. Chizi na ta hako kodun.
Hako kodun. Und
was bedeutet dieser Vers, wenn man ein bisschen nochmal auf die Bedeutung der Worte achtet? Wie dieses alles hier, die gesamte Welt und dieses Leben hier erscheint, heißt es, ist mein eigener Geist. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Wahrnehmung der Welt, meine eigene Erfahrungswelt, das, was ich selber von dieser Welt wahrnehme, wahrgenommen wird in den verschiedenen Sinnesbereichen. Da ist das, was ich sehe von dieser Welt, das, was ich höre von der Welt, was ich rieche, was ich schmecke und mit Berührung erfahre von dieser Welt. Und all das, heißt es, ist nicht verschieden von dem, wie ich es im Traum erlebe. Auch im Traum erfahre ich eine Welt, die sehe ich, die höre ich, rieche ich, schmecke ich, eine Berührungsempfindung. Es ist nicht verschieden von der Welt im Traum. Und im Traum ist diese ganze Welt, die dort auftaucht, das weiß man, das kann man direkt nachvollziehen, das weiß man direkt, ist sie nicht verschieden vom eigenen Bewusstsein. Weil es ist ja die Welt des Träumers, die da eben erfahren wird. Na gut, fragt man sich, was ist dann diese Bewusstheit? Was ist dann dieser Geist, der all dieses träumt und dem diese Welt da erscheint? Bewusstsein aber, so sagt der Vers, ist nicht zu fassen. Dies ist nicht etwas, was man in bestimmte Kategorien fassen kann. Es liegt jenseits von Vorstellungen und Meinungen. Was nützt einem das? Was nützt einem dieses Wissen? Es nützt einem darin, dass immer dann, wenn man dann plötzlich eine Vorstellung macht und meint, diese Welt sei wirklich, die sei so und so, wenn solche Ideen aufkommen, dass man dann diese Ideen als Irrtum erkennt. Dass man sagt, okay, wieder eine weitere Idee, die meint, es sei so und so, aber eigentlich entzieht sich dieses Bewusstsein jeder Art von Beschreibung. Und dann kann man nach einem Weg suchen, wie man verweilen kann in innerer Ruhe, in innerem Frieden, ohne sich weiter solche Ideen über diese Welt machen zu müssen. Das Beispiel vom Traumerleben zeigt es ganz deutlich. Wenn man im Traum nicht merkt, dass es bloß ein Traum ist, dann, je nachdem, was es für ein Traum ist, aber wenn es denn ein Albtraum wäre, dann ist er recht unangenehm und es kommt dann aber gleichwohl sehr wirklich vor. Man kann diese Situation und das Leiden im Traum nicht unterscheiden von Wirklichkeit. Der Albtraum ist einfach dann real. Wenn man aber dann plötzlich merkt, oh, das ist ja bloß ein Traum, dann fällt all das Leiden, all der Kummer, all der Schmerz plötzlich in sich zusammen. Und man wird sich bewusst, dass man einer großen Täuschung aufgesessen ist. Der Traum kann weitergehen, das stört nicht, aber man leidet nicht mehr. Und dieses Verständnis zu sehen, dass da etwas ganz deutlich erscheint, aber trotzdem eigentlich nichts dahinter steckt. Und all das Leiden und den Schmerz, den man sich gemacht hat, völlig unnötig, grundlos war. Dieses Verständnis, das den Schein als leeren Schein entlarvt, ist es, was man braucht, um eigenes Leiden zu vermindern. Und das ist dann eine Übungsfolge, in der man sich schrittweise vertraut macht mit der Gewissheit, inwiefern ist diese Welt eine Täuschung. Und nach sich dem annähert, was eigentlich wirklich ist. Und so dem Leiden, dem Schmerz und dem Kummer die Grundlage entzieht. Wenn man nun mit beiderlei Öffnungen von Herzen begabt ist, ausgestattet ist und das vermehrt, wenn man sowohl wie in die selbst in einem wohnende Fähigkeit des Mitgefühls, der Anteilnahme mit dem Schicksal anderer, die Herzenswärme, wenn man die übt und vermehrt, wenn man dann die eigene Fähigkeit und Klugheit, die Täuschung und Wirklichkeit unterscheiden kann, weiter vermehrt, wohin führt das Ganze? Wenn man Mitgefühl mit anderen grenzenlos anwachsen lässt und gleichzeitig die Klugheit, die Täuschung als Täuschung erkennt, auch grenzenlos anwachsen lässt, dann ist das Endresultat davon das, was man als Buddha bezeichnet. Ein Buddha, ein Erwachter oder ein Erwachte, ist nichts anderes als der Zustand, wo Mitgefühl und Klugheit grenzenlos angewachsen sind. Und diese Art des Mitgefühls, die da grenzenlos zum Wachsen gebracht wird, ist nicht so, dass man dann in der Arbeit für das Wohl der anderen irgendwie erschöpft wäre und enttäuscht, sondern es ist diese aufrichtige Herzenswärme, die einen treibt und die mühelos mit großer Freude sich einsetzt für das Wohl anderer. Und aufgrund der Klugheit die eigene Täuschung, die Selbsttäuschung entlarven kann und die eigentliche Wirklichkeit sieht, Aufgrund dieser Klugheit ist man in der Lage, dann eben jenen Lebewesen auch wirklich zu helfen. Man weiß um die geschickten Mittel, die jedem Einzelnen in einer richtigen Form gerecht geworden werden, wie man ihnen gerecht werden kann. Und deshalb braucht man beides. Man braucht, um den Zustand eines vollendet Erwachten, eines Buddhas zu erlangen, man braucht dieses Mitgefühl und man braucht diese Klugheit. Diese 37 Übungen der Bodhisattvas, jener, die den Mut haben, ihr Herz zu öffnen für das Wohl anderer, um damit Erleuchtung zu erlangen. Diese 37 Übungen beschreiben so die wichtigsten Aspekte eines solchen Weges. Das sind die wichtigsten Punkte, die man beachten muss, wenn man einen solchen Weg gehen möchte. Wer immer also Freude daran hat, solche Art sein Herz zu öffnen, um anderen zu helfen und seine eigene Klugheit, die innewohnende Klugheit freizusetzen, um alles Leiden zu durchtrennen, so jemand sollte dann diese 37 Übungen auch ausführlich sich zu Gemüte führen, und die gibt es auch in deutscher Übersetzung und die kann man dann in Ruhe im Einzelnen nachlesen. Ja. So, wenn jetzt irgendwelche Fragen bestehen, dann seien Sie willkommen.
Ist nicht auch so, dass man aus egoistischen Motiven anderen helfen kann? Also mehr aus Selbstzweck statt aus Liebe und Mitgefühl?
Wenn ihr Rangdön, Latene, Dagsin, Latene, Shindon, Shindon, Tuba, Dinda, wo Junge, Mare,
Dantin, Latene,
Rangda, ich habe im Zahl Shambu, Yinsen, Sand, Latene, ich habe da auch Locha, Ching, Yinsen, Dinda, wo Junge, Mare,
Dantin, Latene, Tos, Tos, Roba, so, Jirina.
Also die Frage war, ob man
nicht...
Ob man nicht auch aus selbstsüchtigen Motiven heraus dann anderen helfen könne. Und man sagt, die, natürlich kann man ein bisschen helfen, aus welchen immer Gründen kann man jemand helfen, aber eine wirkliche Hilfe, etwas, was den anderen wirklich gut tut und letztendlich dauerhaft hilft, und das geht nicht ohne Liebe, Mitgefühl. Das geht nicht aus einem
Selbstsucht.
Aus solchen selbstsüchtigen Motiven heraus, wenn man nur aus eigenem, um des eigenen Nutzen willens versucht, anderen zu helfen, dann bei einigen geht das dann mal vorübergehend gut, aber woanders, anderen schadet man wieder dabei, bei dem Versuch, ihnen zu helfen. Und so richtig geschickt und dass es das Herz der anderen erreicht, wird es damit nicht. Zum Beispiel hat man sich dann entschlossen, sich aufgerafft, einigen zu helfen. Gut, jetzt hat man ja einige, die man als seine eigenen Schützlinge betrachtet und möchte denen helfen. Jetzt ergibt es sich dummerweise so, dass irgendwelche dritten Leute dann eingreifen und gerade denen, denen man helfen möchte, Schaden zufügen. Dann ärgert man sich darüber und versucht dann diese zu bekämpfen. Bringt vielleicht sogar andere Leute um, bloß weil man einer bestimmten Gruppe von Leuten helfen will. Man sieht also, das ist keine wirkliche Hilfe, die rückhaltslos anderen Gutes tut, sondern die eben nur parteiisch eingreift in diese Welt. Hat man aber wirklich großes Mitgefühl, große Herzenswärme, dann würde man nie so einer Partei versuchen zu helfen gegen eine andere. Denn automatisch rührt es einen im Herzen, wenn da andere sind, die Schaden zufügen wollen. Wenn die Schädlinge sind, solche, die eigenes Mitgefühl erregen.
Mhm.
Wenn man also zu jenen Mitgefühl hat, die Schaden zufügen, zu den Tätern und zu den Opfern gleichermaßen, dann wird es wirklich gutes Mitgefühl.
Täter lassen.
So ist das.
Habe ich das richtig verstanden, dass das Prinzip des grenzenlosen Helfens dann eigentlich auch auf Dankbarkeit verzichtet? Weil Dankbarkeit ja auch immer wieder eine Art der Belohnung ist, oder habe ich das nicht so richtig verstanden?
Wieso ist Dankbarkeit eine Art der Belohnung?
Ja, wenn ich jetzt einem helfe und ich erwarte Dankbarkeit,
ist ja das Gefühl, ach so, wenn man jetzt Dankbarkeit von denen erwartet.
Ich würde jetzt das so verstehen, dass wirklich grenzenloses Helfen bedeutet, dass man nicht auf Dankbarkeit überhaupt reflektiert. Ja, das heißt, man muss gar nicht.
Denn wenn ich da Ninje Tembula Tene Tendaina Rangdun Matubar Dropachena, denn Yang Lenna Yang Revasomarwa.
Nella Yang Revasomarwa.
Ja, das ist richtig. Ein rückhaltsloses Helfen, das aus eigenem, aus Mitgefühl geboren ist, erwartet keine Antwort, sondern orientiert sich ausschließlich am Wohl der anderen. Und man sagt geradezu, dass wenn jemand so so anderen helfen kann, so von dem Schicksal anderer betroffen ist, dass er oder sie zur Hilfe sich angeregt fühlt und dabei nicht auf eine Antwort wartet, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Person gutes Mitgefühl hat. Andere Fragen?
Wenn rein eine Illusion ist und man Mitgefühl übt, obwohl Leiden ja eine Illusion ist, würde man nicht, also man hebt zwar irgendwie das Leiden auf, aber nicht die Illusion, weil man bestärkt ja dadurch die, ich sage jetzt nicht erläutert, darin, dass dieses Leiden echt ist, weil man im Mitgefühl übt. Das ist ja da den Weg in so eine Diskrepanz.
Da die Tante, der Jünger Tante Yang, Trüber Jens, der Sungsong, oder?
Nochmal.
Jünger Yang, der Tante Trüber Jens, oder? Jünger Yang, Trüber Jens, Sungsong, oder?
Oh ja.
Denn Ningji kommt, Ningji, der Trüber, der da, Bembor, Dembar, Zimba, Yang, Pelg, Marewes, Trüber, der Schick, Tugumar, Ningji, Tempel, den Chenna, so, Tugner, Jöber, der Jöber, Schicha, Tugner, der Mepa, so, und so, Tei denpar zimba di pelgari mato, nintrupa di shik tu maru e?
Tei sena dene toni dogu hira gugu. Ningi konen trupa shik tu maru e? E toni dogu hira luna, tei chola. Toni dogu hira luna, dene trupa shik tu maru. Mala ngonki wa yinu.
Tei kalba maru e?
Kalba maru e, nyambu no. Toni ningi sondo nirgu.
Ja, man braucht... Man braucht eben beides. Man braucht diese Klugheit und man braucht das Mitgefühl. Das reine Mitgefühl, das Betroffensein vom Leid der anderen alleine, weiß noch nicht um die geschickten Mittel, anderen zu helfen. Wenn man dann eben dieses Leiden für wirklich hält, alleine, durch dieses kann man anderen nicht helfen, kann sie nicht befreien daraus, sondern man braucht eben diese Klugheit, die versteht, dass dieses Leiden nur Täuschung ist. So kann man auch anderen dann damit helfen. Diese Klugheit und das Mitgefühl, die gehören zusammen. Sie sind eigentlich nicht trennbar. Letztendlich sind sie untrennbar, aber man muss sie auf dem Weg eben beide üben und schulen.
Wenn
der oder diejenige, zu dem man Mitgefühl empfindet, wo man sich in einer Situation betroffen fühlt, ein Mensch sein sollte, mal als Beispiel, und man feststellt, dass dieses Leiden, was da jemand erfährt, wie das ja so oft der Fall ist, eben ein selbstgemachtes Leiden ist, was eigentlich nur aus eigener Täuschung und Dummheit entsteht. Wenn man dann da Mitgefühl empfindet, dann geht es darum, einen Weg zu zeigen für diese Person, die eigene Täuschung zu erkennen und damit das Leiden auszuräumen, dem Leiden die Grundlage zu entziehen. Das geht aber natürlich jetzt in diesem Beispiel nur, wenn es jemand ist, der in der menschlichen Welt sich befindet. Bei Tieren haben solche Erklärungen wenig Sinn. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie man eben Klugheit mit Mitgefühl verbinden kann, wo man bei einem verständigen Zuhörer dann das Leiden, was man erkennt als bloß unnötig und grundlos, auch dem anderen hilft, so zu verstehen. So ist das zum Beispiel.
So. Ich wollte fragen, wo ist die Täuschung, wenn jemand stechenden Schmerz hat? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man dann sagt, das ist eine Täuschung, der Schmerz ist vielleicht unangenehm für die Person.
Wenn da sumu da lüti dumla sumu da o tabu ti yonaro, wenn da sumu da o tau, wenn da kirin tulpat samwe ist, wenn da sind die Kurang da, hingi meba, dann da darum kontro sagere. Sigere.
Sigere? Ja, der la hingi.
Wenn da sumu tulpa yinba jumzen, den de Kurang sagere.
Malana samu tango, malana jipesa, malana mi tsepa. Chu cherwa, rauka rani la na ba seba, yang ni la tempe tonga la sopa na sopa de nimo na gire, tempe kimi toke, mala mo shi na tonga yo mara, mala je pele sampe, mala je pele sampe, ne nimo na di ari.
Wenn du tap kepa la tempe shenda so kam, das lapto gure, dekas, oh, tja, am Dulbare ist in der Sam, lapna tene, kurz die Gwasa gire.
Tene seche mato, rambai gire, rambai gire.
Ja, also erst einmal, wie ist das mit dem körperlichen Schmerz? Der körperliche Schmerz ist, das kann man ja nicht abstreiten, auch in einem Traum möglich. Auch in einem Traum haben wir ganz intensive Situationen des Leidens. Man kann einen Albtraum haben, wo man plötzlich von großen Wasserfluten erfasst wird und dabei ist zu ertrinken. Man kann einen Albtraum haben, dass man in einem Haus eingesperrt ist und eine Feuersbrunst bricht aus und man wird verbrannt in diesem Feuer. Oder man gerät in die Finger von irgendwelchen Leuten, die einen verfolgen und einem übel zusetzen. Man kann auch Träume haben, wo Freunde da sind, wo dann im Zusammenhang mit Freunden großes Leiden und Kummer entsteht. Wie auch immer, alle Arten von Schmerz und Leiden, die wir in diesem Leben kennen, sind auch im Traume möglich und geschehen auch im Traume. Und es gibt keine Möglichkeit im Traum, das zu unterscheiden. Es gibt keinen Unterschied aus der eigenen Erfahrung heraus, wie sich Traumerleben von dem Erleben in dem Tag unterscheidet. Und darüber kann man nachdenken und verstehen, dass auch das Auftreten von Schmerz, auch wenn es noch so deutlich ist, kein Widerspruch dazu ist, dass es eine Täuschung sein könnte. Gut, das ist das eine. Auf der anderen Seite wird man natürlich nicht jemand, der unter Zahnschmerzen leidet und den man irgendwo gerade am Wegrand stehen sieht, wird man dem nicht vor den Kopf hauen, ey, du bist aber ganz schön dumm. Und du nicht merkst, dass das eine Täuschung ist. Das wäre sicher nicht nur unhöflich, sondern auch ungeschickt. Also wenn man wirklich helfen will, dann muss man natürlich, auch wie man selber ja nicht das etwas von auf einmal verstanden hat, anderen auch die Möglichkeit geben, ganz sanft und behutsam sich einer solchen Einsicht zu nähern. Da muss man natürlich geschickte Mittel finden, um jemand stufenweise eine solche Einsicht zu ermöglichen.
Tanda tona, topo capsule chudon na yapodo, sechi,
Sagt nochmal, er hat eigentlich von diesen 37 Versen, dieses Mulchu Dogme aus Tibet, aus dem Land des Schnees, hat er ja nur zwei eigentlich hier vorgestellt. Und es hat die zwei genommen, die eigentlich die Hauptgedanken darstellen, nämlich das Mitgefühl und die Klugheit. Und all die anderen 35, fragt man sich, was sind die dann? Das sind sozusagen die Verzweigungen davon. Das sind die Ableger von Liebe und Mitgefühl einerseits und Klugheit auf der anderen Seite. Zum Beispiel findet sich darin ein Vers, der einen daran erinnert, dass diese jetzige Situation, in der man sich befindet, hier in diesem Leben, als Mensch in dieser Welt zu sein, eine kostbare Gelegenheit darstellt, dass es aufgrund von früherem Klugheit und Mitgefühl ist, dass man hier und jetzt vergleichsweise doch günstige Umstände gefunden hat, die nicht übermäßig leidend sind und wo man trotzdem einen gewissen Freiraum hat bei allen Schwierigkeiten, die das Leben so mitbringt, hat man trotzdem einen gewissen Freiraum, seine eigenen Wege zu lenken. Und das ist eine außerordentlich kostbare Situation, da wo man ein bisschen Selbstbestimmung hat, dass man sie auch verwenden könnte. Und dann die Gelegenheit benutzen könnte, zum Beispiel sich wirklich dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und den Weg zu gehen, der anderen hilft und wo man seine eigene innewohnende Klugheit zur Vollendung bringen kann. Dann mag man wieder denken, sagen wir so ein bisschen. Und dann mag man wieder denken, naja, gut, das sind ja schöne Gedanken, dass man hier einen Zustand von großem Erwachen erlangen könnte. Das mag ja alles schön sein, aber es ist ja wahnsinnig schwierig und ich habe sowieso viele Schwierigkeiten in diesem Leben. Also jetzt noch obendrein was dazu tun, das kommt mir doch ein bisschen zu beschwerlich vor. Aber dann ist da ein Vers da drin, der einen daran erinnert, dass dieses Leben kurz und schmerzhaft ist, dass es wirklich schnell vorbeigeht. Das Leben rauscht an einem vorbei in aller Hast und Kürze und man weiß nie, ob man nicht ganz in kürzer Zeit sterben wird. Und weil der Zeitpunkt des Todes so ungewiss ist, deswegen, wenn es irgendetwas Wesentliches zu erledigen gibt, wenn man wirklich ein anderes Ansinnen noch hat in diesem Leben, dann sollte man es lieber so schnell wie möglich angehen. Denn man weiß nie, ob man später noch dazu die Gelegenheit hat. Trotz aller Schwierigkeiten, wenn man wirklich etwas anderes noch vorhat, dann sollte man es lieber gleich anfangen. Da ist zum Beispiel so ein Vers drin. Und dann gibt es einen Vers darin, der einen daran erinnert, dass all die Leute, denen man geholfen hat, die man so mit Liebe und Fürsorge behandelt hat, als seien sie die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern, und trotzdem, trotz aller Liebe, die man ihnen gegeben hat, plötzlich verdunkelt sich ihr Gemüt und sie betrachten uns selber als ihre Feinde und behandeln uns auch so. Dass man dann nicht verzagt und sein Herz nicht verschließt und nicht in einen Zustand von Ärger und Wut verfällt, sondern trotzdem noch Wärme und Offenheit aufrechterhält. Das ist eine weitere Übung. Oder es sind eine Übung darin, die beschreibt, wenn es einem wirklich gut geht, wenn man sozusagen richtig oben auf ist in diesem Leben, auf der Welle ganz oben schwimmt, in Geld, in Saus und Braus und alles ist da, was man so braucht, dass man dann nicht überheblich wird, nicht einfach abhebt, sondern denkt, sich daran erinnert, was nützt all diese Aufgeblasenheit, denn die Grundlage dafür, dieser Reichtum und all dieses Wohlergehen, das zerfällt ja von alleine. Das dauert auch nicht lange, irgendwann ist das auch wieder vorbei. Oder an anderen Stelle, wo dann, egal wie viel Schmerzen man hat und wie viel Leiden und Kummer, es ist einfach so, dass auch der größte Schmerz und der größte Kummer nicht dauerhaft da sind, sondern die verändern sich von jedem Augenblick zum anderen Und irgendwann vergeht auch das größte Leid, dass man eben deshalb dann nicht im Zustand größten Leid verzagt. Dass man dann nicht verzagt und irgendwie deprimiert wird und völlig alles aufgibt, sondern weiter sein Herz öffnet und die Herzenswärme pflegt. Und alle diese Übungen, die sich orientieren am Wohl der anderen, die sind daher zusammengefasst, gebündelt, so ausgedrückt, dass man sagt, immerzu, egal wo ich bin, egal wie es geht, ohne auf mein eigenes Wohl zu achten, sollte ich mein Herz öffnen für das Schicksal anderer und wirklich ihnen, den anderen, alles Gutes tun. Der abschließende Vers, der dann sozusagen einen Wunsch darstellt, der abschließende Vers sieht so aus, dass man sagt, mögen alle Lebewesen so werden wie die Verkörperung von Mitgefühl selbst. Und jene Verkörperung von Mitgefühl, die wird als Idealbild, das Idealbild des Mitgefühls wird in der buddhistischen Tradition bezeichnet und angesprochen als der große Bodhisattva Avalokiteshvara, der eben reines Mitgefühl sozusagen ist. Und man hat den Wunsch, dass alle Lebewesen so davon beseelt sein mögen, dass sie selber ihr Mitgefühl vollenden und dann diese Größe und Stärke erreichen. Natürlich ist es nicht möglich für niemand, mit einem Mal, so in einem Augenblick, so zu werden, dass man dieselbe Größe, Stärke, Herzenswärme entfalten könnte, wie jener Bodhisattva Avalokiteshvara. Aber hier und jetzt kann man schon anfangen, damit das zu üben. Es ist nicht so, dass man gar nichts tun könnte, sondern man kann durchaus üben, und so gibt es in der Tradition eine bildhafte Vorstellung dieses Mitgefühls in der Körpergestalt des Bodhisattvas. Die kann man sich vorstellen, als dass sie zum Beispiel vor einem selbst im Raum anwesend ist, wirklich gegenwärtig ist, dieses erleuchtete Mitgefühl, oder über dem eigenen Haupt schwebt, und dass man sich vorstellt, dass diese große Wärme und diese allwissende große Herzenswärme, dass sie ausstrahlt nach allen Richtungen in das Universum und das Herz aller Lebewesen berührt und sie frei macht von Leid und Schmerz und Kummer. Solche Vorstellungen kann man vielfach üben und damit ein Gutes tun und sich selber diesen Zustand näher bringen.
Sie haben uns erklärt, wie die Motivation eines Bodhisattvas ist, dass er die Wesen vom Leiden befreien will. Aber wenn man jetzt die Welt betrachtet, ist sie ja voll von Wesen. Kommen Sie da selber nicht in Hektik, diese Aufgaben zu erfüllen, die fast uferlos scheinen?
Kann das so tun?
Sondula, sondu kapsu cho sikiri, cho wal tila, yang rangi meba, semchi rangi meba, malam rao sabri, tuandang sa cho wal sabri.
Also erst einmal ist zu sagen, dass wirkliches Mitgefühl, wirkliche Herzenswärme in der Hilfe für andere, in dem Wunsch anderen zu helfen, kein eigenes Leid empfindest. Also nicht so, wie das Wort sagt bei uns Mitleid, ne? Dass man also jetzt selber umso mehr Kummer habe und Schmerz, wie man andere sieht, die auch Kummer haben. Das ist es nicht, sondern es ist eine Anteilnahme am Schicksal anderer, die aber, die sich rückhaltslos öffnet, aber selber hat man davon nicht mehr Leiden, sondern man konzentriert sich darauf, wie man anderen wirklich wohltun kann. Das ist das eine. Gut, wenn man das jetzt unterstellt, trotzdem ist natürlich die Tatsache die, wie du sagst, dass da eben die ganze Welt von Lebewesen erfüllt ist. Und dann in dieser grenzenlosen Zahl, man sich fragt, wie lässt sich diese Aufgabe bewältigen? Wie soll man jemals dazu kommen, all diesen Lebewesen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Leiden allen wirklich helfen zu können? Wenn man sich dieser Tatsache wirklich öffnet, in ihrer vollen Tragweite, dann ist diese Betroffenheit ein aufrichtiges Erleben von Wehmut. Es ist wirklich eine tiefe Betroffenheit und Trauer, die einen dann ergreift, ein Wehmut, und in dieser Situation muss man dann daran denken, dass all der Eindruck dieser Welt und auch diese Lebewesen nicht verschieden sind von den Lebewesen, die man im Traum erlebt. Das ist okay?
Nein, kann ich.
Andere Frage?
Ja.
I'd like to ask you, from where I am, I have great ego clinging, and it's difficult to practice compassion to someone who has been quite cruel to someone close to you. And so the emphasis is obviously to try to help the person, for me anyway, who is close to me, who is suffering greatly, and it's very difficult to focus compassion on the other person. Even though I want to, I can't. And my question is, if I understand rightly, is it better to focus on trying to understand emptiness than struggling so much and ineffectually trying to focus on compassion on the other person who's caused my suffering?
Ninji tie kale kabo yona, tambo toni mambo kono, toni latende yang ninji jigre.
Also, die Frage erstmal.
Kain se na toni kono senji jidonga trunang ya ba kono, tene trunang ke trunang jinji senji la yang ninji jigre.
Also, die Frage war, wenn da jemand ist, der einem wirklich ganz nahe steht und liebgewonnen ist, wenn dann so jemand von jemand Drittem verletzt wird, auf rücksichtslose, grausame Weise, dann sagst du es eben, dann fällt es mir aufgrund all meines noch vorhandenen selbstsüchtigen Denkens einfach zu schwer, ein Mitgefühl für beide zu haben. Ich kann sehr gut mitempfinden, Mitgefühl haben mit der Person, die mir lieb geworden ist und die jetzt so leidet, aber mit den anderen, der anderen Person, die da Schaden zufügt, das will mir einfach nicht gelingen, so viel ich das auch immer probiere. Wäre es dann besser, jetzt mehr mich darin zu üben, zu verstehen, dass diese Welt eben nur ein leerer Anschein ist, mehr darauf zu achten, oder soll ich dann trotzdem weiter probieren, hier Mitgefühl zu entwickeln? Und die Antwort ist, und ja, wenn es wirklich so schwierig ist, sein Herz zu öffnen, dann mag es ganz hilfreich sein, wenn man für eine gewisse Weile sich hauptsächlich dem Verständnis widmet, wie diese Welt eine Täuschung ist, in welcher Weise sie eine Täuschung ist, wo da eine Täuschung ist und was dann eigentlich dahinter steckt. Und wenn man das für eine Weile gemacht hat und man dadurch zu der Einsicht kommt, dass sogar das Auftreten von jemand, der da Schaden zufügt, letztlich auch eine Täuschung ist, dann entsteht wieder Mitgefühl, eben auf Grundlage von dieser Klugheit. Wenn diese Klugheit in der Lage ist zu verstehen, dass dieses Leiden ja ach nur Täuschung war, dass das bloß ein Irrtum war, dann entsteht wieder Humor und Mitgefühl, um dann sein Herz zu öffnen. Das kann man durchaus machen. Und der Buddha ist sogar so weit gegangen, dass er für all jene, die sich für seine Worte interessiert haben, die aber erstens keine richtige Möglichkeit hatten, ihr Herz zu öffnen, die also wenig Mitgefühl mit anderen hatten, die zweitens obendrein noch nicht besonders ihre Klugheit entwickelt hatten, aber die sehr deutlich die Probleme in dieser Welt gesehen haben und überall, wo überall Leiden ist, überall Kummer und Leid und davon eigentlich mit Überdruss erfüllt waren, dann hat er jenen einen Weg gelehrt, wie es möglich ist, eben dann trotzdem sich zu üben, in ihrem eigenen Geist zu schulen, sodass sie innerhalb von 7 Lebzeiten einen Zustand erreichen, in dem sie selber kein Problem mehr haben. Das ist das sogenannte kleine Fahrzeug oder der kleine Weg, der enge Weg. Und das heißt, dass dann eben später auch diese, die so mit einer etwas kleingeistigen Motivation den Weg begonnen haben, dass sie dann später, nachdem sie erstmal ihre eigenen Probleme gelöst haben, dann auch in der Lage sind, ihr Herz zu öffnen und den großartigen Weg zu gehen, der nämlich dann das Wohl aller Lebewesen sich ausrichtet. Und dann gab es auch solche unter den Zuhörern des Buddha, die so ähnlich wie die eben beschriebenen, einerseits so die ganzen Probleme dieser Welt mit voller Tragweite sehen, aber wenig Mitgefühl mit den anderen. Die anderen interessieren sie wenig, auch wenig die Klugheit. Das heißt, wenig das Mitgefühl haben, aber die da obendrein doch ein großes Maß an Klugheit hatten und die sehr viel Stolz mit sich brachten. Und denen hat er einen Weg gezeigt, den nennt man den Weg der Selbstbuddha, des Selbstverwirklicher. Auch einen gangbaren Weg, der zu einem Zustand von Befreiung führt. Und für jene, die spontan eine große Herzenswärme haben und mit der Herzenswärme zugleich auch ein gewisses Grundmaß an Klugheit mit sich bringen, den hat er gleich sofort den großartigen Weg, den Mahayana gelehrt, der eben Mitgefühl und Klugheit beides zugleich schult. Und aus der Sicht des großartigen Fahrzeugs sind die beiden anderen Wege so etwas wie eine Art Erholungspause. So wie ein Zwischenzustand, den man erreichen kann, wo man definitiv frei wird von eigenem Leiden. Also dann wirklich alles seine eigenen Schwierigkeiten beseitigt hat, aber man hat noch nichts für die anderen getan, weil man noch keinen Grund dafür sah. Man hat, das Herz war verschlossen, man wollte nichts für andere tun, aber immerhin, man hat sozusagen eine Art Ruhepause erlangt und Und dann später kann man auch davon wieder sich lösen und weiterschreiten und dann eben rückhaltslos sich öffnen für das Wohl anderer.
Der dann was.
So ist das.
Ja.
Ich hätte eine Frage. Und zwar, im Buddhismus geht da viel über Schriften. Ne? Und es gibt auch die Aussage der Anfangslosigkeit, der Unendlichkeit, dann das Heart-Sutra und dann auch Texte von Milarepa. Und ich finde eigentlich immer, dass ich sehr große Probleme habe, das mit dem Verstand zu erfassen. Also es ist für mich einfach nicht, also Unendlichkeit kann man nicht verstehen. Das habe ich schon probiert, aber ich habe jetzt auch entdeckt, dass ich gerade bei den Texten von Milarepa einfach die schon lese, aber ich kann sie vom Verstand her nicht erfassen. Jetzt wäre meine Frage, mit welcher Geisteshaltung könnte man rangehen, um ein besseres Verständnis über die Texte zu bekommen? Was für eine Übung könnte man machen?
Hände Nabasani Belutla, ich Heba Dene, da Shung Mamboyol, Shung Dene, mit dem Tukta, da so, Dene Shung Mamboyol, die Nana Taiba, ich war da Mambo Sundu. Taiba, der Koran Semda Shung Mendu, die Koran Mambo Kondo, die da Taiba, die Tisan Kolo, die Tuk. Ja, darum, ja, dann da Milarepa, dann da Milarepa Sung, mit dem Tick, die Lag, und ja, in der Sene Lola, Goa, die Lebge Mendu. Dann ist der Wohin, dann ist kein Tiergutus. Dann ist kein Latein, dann ist die Lange Pengerät.
Dann ist schon Taiba Mambozon und Donna Lalin Sodöne Dore. Lalin Sodöne war der Nimmel.
Auch wenn der Buddha grenzenlos viele Methoden und Wege gezeigt hat, die auch überliefert sind, trotzdem lassen sich alle diese vielen Methoden zusammenbündeln in genau diese 37 Übungen der Bodhisattvas. Und dann wäre es sicher der richtige Zeitpunkt im Leben, genau sich diesen 37 Übungen zu stellen. Und so ist es auch schon innerhalb allein der Worte, die überliefert sind von dem großen Meister aller Yogis in Tibet, Milarepa, wo an vielen Stellen, in vielen Liedern sich ganz viele verschiedene Aussagen finden. Und manches, was in dem einen spontanen Lied, was er gesungen hat, in dem einen Lehrgesang, nicht deutlich ist, wird dann in einem anderen wieder klar. So erklären die sich gegenseitig, wenn man den Überblick gewinnt und die verschiedenen spontanen Gesänge Milarepas liest, hat man aber keine Möglichkeit, die zu lesen oder nicht den Wunsch dazu, dann mag vielleicht ein einzelnes Wort genügen. Und dieses einzelne Wort, das hat man Milarepas, das heißt, da spricht er von sich selber, von seinem eigenen Leben. Und da sagt er, ich sehe dieses Leben hier wie ein Zaubertrugbild und wie ein Traum. Und im Hinblick auf all jene, die das nicht erkennen, da übe ich mich im Mitgefühl. Denen gegenüber öffne ich mein Herz. Und in diesen zwei Sätzen steckt eigentlich alles darin. Alles, was zu sagen wäre, kann man in diese beiden Sätze hineinfassen. Und dann mag das genügen als wichtigstes Wort von Milarepa. Und das kann man in seinem Herzen bewegen, so viel man möchte. Milarepa war ein ganz großer Yogi, jemand von überragender Erscheinung und Auftreten. Es werden viele Begebenheiten berichtet, von besonderer Art, so wie die folgende, wo Milarepa einst den Berg Einsamkeit dort in, am Waldrand saß und mit einem Mal aus dem Unterholz heraus mit Todesangst gehetzt ein Reh hervorbricht, verfolgt von einem wilden Jagdhund. Und Milarepa spontan richtet sein Wort an dieses Reh und singt ein paar Worte. Und dieses Reh fühlt sich so, es fühlt die Nähe von ihm so beschützend, dass es sofort neben ihm Platz nimmt. Und der Hund, der hinterherkommt, der Bluthund, voller Ärger und Schaum vom Mund, der dann auch in der Gegenwart Milarepas sich schlagartig berührt und auf der anderen Seite Platz nimmt. Und nach einer Weile später, hier kommt dann die Ursache von all dem, da kommt nämlich der wilde Jäger, ein großer, ungeschlachter Gesell, der sofort sonnenbrannt meint, dass da ein Zauberer dieses Reh und dann auch seinen Hund verhext hat und seinen Bogen, der sonst nie sein Ziel verfehlt, sofort auf Milarepa anlegt. Milarepa guckt ihn einfach an und sagt, warte mal einen Augenblick. Ich könnte doch erstmal ein kleines Lied an euch stellen. Da hat er einen kleinen Augenblick ihm zu lange gewartet. Jedenfalls hat er dann, als er das Lied von Milarepa gehört hat, hat es so sein Herz verändert und sein Leben verändert, dass er sofort sich entschlossen hat, sein Schüler zu werden. Und ist einer seiner wichtigsten Schüler geworden. Deswegen ist dieser überlieferte Liederzyklus aus dieser Begegnung mit dem Reh, mit dem Hund, mit dem Jagdhund und dem Jäger, ist diese überlieferte Liederzyklus ein ganz besonderer. So ist das.
Ich habe gehört, Karma ist schwerer zu verstehen als Leerheit, ob Rinpoche vielleicht einiges sagen könnte dazu, was ist Karma, wie funktioniert es, einige grundlegende Gedanken.
Es ist richtig, dass das, was als Karma bezeichnet wird, ist im Grunde nichts anderes als eigenes Tun und die Folge von eigenem Tun. Also kurz gesagt, was bringt es für Folgen, wenn ich irgendetwas tue? Dieser Zusammenhang Ursache und Wirkung im eigenen Tun, dass dieses so schwierig zu verstehen ist, dass es eben nicht ein, dass es nur ein der vollkommen Erwachte, ein Buddha, begreifen kann, so heißt es. Das liegt daran, dass man von vielem, was man in dieser Welt direkt wahrnehmen kann, mal abgesehen, sogar die Täuschung, diese Welt für wirklich zu halten und zu verstehen, dass es eigentlich nur ein leerer Schein ist, dass dieses schwierig zu erkennende man immerhin doch mit Hilfe seiner eigenen Klugheit bewältigen kann. Also wenn man wirklich darüber nachdenkt und prüft, wie diese Welt aussieht und ob sie so ist, wie sie zu sein scheint, dann kann man mit Hilfe der eigenen Klugheit erkennen, dass man hier und da eben einer Täuschung aufsitzt. Okay, das ist also immerhin doch zu erkennen mit eigener Klugheit, aber die letztendlichen Konsequenzen von dem, was man tut, was man also in dieser Welt des Anscheins alles tut und was dann daraus wieder entsteht, alle diese Wechselwirkungen zu überschauen, das ist dem eigenen Erkennen verborgen und das kann letztlich nur der allwissende Geist eines Erwachten erschauen. Was braucht man also dann aber an Verständnis von diesen Handlungen? als Ursache und Wirkung. Das Wichtigste, was man da begreifen muss, ist, für jemand, der diese Welt, dieses Leben für wahr und wirklich hält, für den oder die treten die Folgen des eigenen Tuns unfehlbar ein. Da gibt es einfach, jede Ursache hat eine Wirkung. Was immer man tut, bringt irgendeine Wirkung hervor. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Wenn man dagegen den Anschein dieser Welt und dieses Lebens als bloßen Schein erkennt und den nicht mehr für wahr und wirklich hält, dann ist man auch nicht mehr gefangen von den Folgen des eigenen Tuns. Das ist im Grunde das Wichtigste, was man daran begreifen muss. Wenn die eigenen Ideen, die diese Welt für wirklich halten, wenn die Ideen nach und nach völlig versiegt sind und man nicht mehr glaubt, diese Welt für wahr halten zu müssen, dann sind auch die Konsequenzen des eigenen Tuns für einen selber nicht mehr gültig. Ja, oder man kann es auch in drei Schritten erklären. Man kann sagen, wenn ich diese Welt nicht untersuche und so einfach so hinnehme, wie sie mir vorkommt, dann hat all das, was ich tue, seine eigene Wirkung und diese Wirkung ist gültig und wahr und wirklich wie diese Welt auch. Gut. Wenn ich aber jetzt anfange, meine eigene innere Klugheit zu verwenden und prüfe, ob der Anschein dieser Welt trügt oder ob er stimmig ist, ob es wirklich so ist. Wenn ich dann zum Schluss komme, dass es ein trügerischer, leerer Anschein ist, dann ist auch dieses Handeln darin eben eigentlich auch nicht etwas, was wahr und wirklich eintrifft und zutrifft. Und letztendlich gesehen, wenn man noch weiter geht, dann muss man sagen, es gibt weder das Tun mit ihrer Folge, noch gibt es das nicht. Es ist weder vorhanden noch nicht vorhanden. Beides sind bloß Ideen. Es sind drei Schritte, die man im Verständnis sich erwerben kann. Wenn wir mal den mittleren herausnehmen, da den Zustand, wo man dabei ist, zu überprüfen, ob der Anschein dieser Welt, mit dem man so die verschiedenen Dinge tut und dann die Folgen von eigenem Tun erleben muss, ob dieser Anschein zutrifft oder ob es trügerisch ist. Was könnten denn Gründe dafür sein, dass man dazu kommt, zu sagen, eigentlich gibt es sowas nicht, wie eigentlich Tun und die Folgen davon? Dann untersuchen wir doch einfach mal die Idee. Da ist eine Tat und da ist der Täter. Wer ist denn jetzt eher da? Die Tat oder der Täter? Wen gibt es eher? Nehmen wir mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, die Tat sei eher als der Täter. Aber dann wäre es eine täterlose Tat. Von was? Wer sollte diese Tat begangen haben, wenn da kein Täter noch ist? Oder wir sagen, der Täter ist früher. Wenn der Täter früher als die Tat ist, ja, was tut er denn dann? In welchem Sinne ist er denn Täter? Hat er nichts getan. Völlig unschuldig, hat nichts getan. Welche Tat wollen wir ihm dann anhängen? Dann Nigan Yamdutunga?
Ah,
Wenn man dann sagt, das ist doch ganz einfach, die kommen beide gleichzeitig vor. Der Täter ist zusammen mit seiner Tat da, mit seinem Tun. Ja, so einfach ist es aber trotzdem nicht. Denn wenn ich denke, sie sind wirklich da, dann ist die Tat ja unabhängig von dem Täter. Wenn ich sage, sie sind wirklich da, dann muss sie eine eigenständige Dasein haben. Wenn aber die Tat unabhängig ist von dem Täter, zur gleichen Zeit sind sie zwar da, aber wenn sie unabhängig sind, haben sie keine Beziehung. Dann kriegen wir den Täter nicht dazu, dass er die Tat tut. Und die Tat nicht dazu, dass sie vom Täter begangen wird. Was bleibt dann übrig? Was bleibt dann übrig zu sagen, sie sind zwar gleichzeitig da, aber nicht unabhängig. Das heißt, es gibt keine Tat ohne einen Täter. Und es gibt auch keine Täter ohne eine Tat. Jedes andere ist widersinnig. Und damit, wenn sie beide sich so aufeinander beziehen, dann haben sie kein eigenständiges Sein. Es gibt keinen Täter an sich, es gibt keine Tat an sich. Es gibt immer nur Tat und Täter aufeinander bezogen. Und einer bedingt das andere und das andere wieder das eine. Und deswegen haben sie kein eigenständiges Dasein. Der Täter hat kein eigenständiges Dasein als Täter und die Tat hat kein eigenständiges Dasein als Tat. Ja, was ist denn dann das ganze Komische, was uns da als Tat und Täter immer wieder so vorkommt? Das ist eigentlich so wie im Traum. Im Traum kann man ja auch einen Traum träumen, zum Beispiel, da ist jemand, wenn man selber wäre jetzt, hätte jetzt ein Auto gestohlen im Traum und dann verfolgt dann die Polizei und dann kriegen sie einen auch noch dummerweise und dann landet man letztendlich im Gefängnis. Ja, so kann so ein Traum aussehen. Aber wenn man dann merkt, das ist bloß ein Traum, dann war das der bloße Anschein davon. Da war nie ein wirklicher Täter in diesem Traum, der wirklich etwas getan hat. Wenn man sich fragt, so, was ist dann letztendlich mit all dem der Fall, dann heißt es, die eigentliche Natur von dem, was da erscheint, wie Tat und Täter, ist jenseits von Vorstellungen. Die schlichte Wirklichkeit kann man nicht beschreiben, kann man auch sich nicht vorstellen. Hier liegt einfach jenseits davon, dass man sagt, sie ist da, es gibt es oder es gibt es nicht oder beides zusammen oder irgendwas anderes. Jede Art von Vorstellung passt nicht auf das, wie es eigentlich ist. Und der große Yogi Milarepa hat es in einem seiner spontanen Lieder, das heißt, die vortreffliche Beschreibung des mittleren Weges, da hat er es so ausgedrückt und sagt, es gibt kein Handeln mit Tat und Folge, und auch nicht die Auswirkungen davon. Es gibt kein Tun und keine Folge. Und deshalb kommt er dann kommt er dazu, zu sagen, herrlich, wie all dies hier erscheint. Die gesamte Welt, die Leidenswelt in ihren drei Bereichen, was da eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist, erscheint dennoch klar und deutlich. Welch großes Wunder.
So
ist das.
Ja.
Aber der Idee des Mitfühlens darf ich weiter anhaften.
In der Ninja Kombala, darum geht es schon mal so eine Dinge mal Ja, das ist, denn es ist durchaus sinnvoll, weiter die Idee von Mitgefühl zu pflegen. Denn der Geisteszustand des Mitgefühls, der Herzenswärme, ist ein außerordentlich heilsamer. Und wenn man weiter da hineindringt und diesen Zustand von Mitgefühl vermehrt, dann kommt man dazu zu erkennen, es gibt eigentlich drei Arten von Mitgefühl. Es gibt zunächst einmal das Mitgefühl, das sich ausrichtet auf das Leid anderer. Und dann gibt es zweitens das Mitgefühl, was einfach Betroffenheit darüber ist, dass alles in dieser Welt sich verändert, dass nichts Bestand hat, sich jedes, was auch immer in dieser Welt wandelt, von einem Moment zum nächsten und trotzdem all die Lebewesen so tun und sich viel Leiden machen dadurch, dass sie so tun, dass diese Welt beständig sei. Und dann gibt es die dritte Art von Mitgefühl, die einfach in der Lage ist, das zu ertragen, dass diese Welt ein leerer Anschein ist, dass da eigentlich nichts vorhanden ist und trotzdem diese Welt so erscheint und darin, wenn man die für wahr hält, wirklich hält, großes Leiden entsteht. Das ist die dritte Art von Mitgefühl. Und in diesem Sinne hat es auch Milarepa so gesagt, wie vorhin schon erwähnt, er sagt, ich sehe dieses, mein Leben hier, als Zaubertrug, als Traum. Und im Hinblick auf all jene, die das nicht erkennen, da öffne ich mein Herz, da übe ich Mitgefühl. Und da ist der erste Satz, ist der, wo er praktisch das Leersein versteht. Das ist der Ausdruck der Klugheit, die eigene Täuschung als Täuschung zu erkennen. Und die zweite Aussage ist die des Mitgefühls, dass dann, wenn solche Täuschung, wenn die eigene Täuschung richtig erkannt ist, ist schon spontan Mitgefühl da. Dann sieht man plötzlich mit einem Mal, sind die Augen geöffnet und man sieht, wie um einen selbst herum alle anderen diese Welt für wirklich halten und dann darin so viel Leiden haben, weil sie diesen Schein der Welt als wirklich erleben. Und da ist spontanes Mitgefühl da. Das ist die dritte Art des Mitgefühls, von der eben die Rede war.
So ist es. In Anbetracht der Kürze des Lebens und fortgeschrittenen Alters, worauf sollte man sich konzentrieren? Wenn man 20 ist oder so, da hat man noch genug Zeit. Und aber die Zeit ist ja nicht mehr so lang, also es ist kürzer, ne?
Dann bitte den Tung-Tung, die da du, wenn ich an deine Lotte, jetzt ein Tschepo, die Tung-Tung, ja, darum Tung-Tung, ja, so. Wenn ich da die Tschön-Jamlen selber teller, Zobo, Kang, La, Tago, du, Jamlen, Kare, Zobo, da kommt nie, nur nicht, da wo ich hin, wenn ich da rum, Jang, ja, die Düse, den Lobjong, die Düse, den Mambo, der Gere, dann bitte Tschempo, letzten, dann zähl die Gang am Mittag, weil ich, wenn ich, Jamlen, Ja, wenn man also in der Kürze der Zeit und im Bewusstsein, dass einem vielleicht nicht mehr viel verbleibt, sich üben möchte, dann gibt es da im Grunde zwei Möglichkeiten. Wenn man sich hingezogen fühlt, mehr zu einer Übung, die sich am Anschein dieser Welt orientiert, dann wäre es gut, eben Mitgefühl zu stärken, zum Beispiel, indem man sich hinwendet auf die Verkörperung des reinen Mitgefühls, wie diesen Bodhisattva Avalokiteshvara, den man als Übung, den es als Übung gibt, die überliefert ist, wo man sich auf diese sozusagen Idealfigur des Mitgefühls konzentriert und dann dieses übt und verstärkt. Die andere Möglichkeit ist die, dass man sich hinwendet auf die Erforschung des eigenen Bewusstseins. Dass man lernt, in das eigene Bewusstsein hineinzuschauen. In die eigene Bewusstheit, in die eigenen Gedanken im Entstehen hineinzuschauen und in der Natur des eigenen Bewusstseins darin gelöst und entspannt zu verweilen.
Das
hat man dann das Gefühl, man braucht doch lieber einen stufenweisen Aufbau, um sich allmählich dem anzunähern, dann sind genau die erwähnten 37 Übungen der Bodhisattvas eine gute Hilfe. Sie sind sozusagen eine Stufenleiter, die man in jeder Situation dieses Alltags erklettern kann. Es finden sich eben darin Übungen für jede Lebenslage. Wenn man eines Tages unwahrscheinlich gut drauf ist, dass man direkt zu Überheblichkeit neigt, dann ist da ein Vers darin, der einen davon kuriert. Hat man an einem anderen Tag den größten Frust, den man sich denken kann, man ist völlig deprimiert und zerknirscht und hat Leid und Schmerz und alle fallen über einen her, dann hat man auch für diese Situation einen Vers, der es einem ermöglicht, da nicht zu verzweifeln und trotzdem seine Herzenswärme zu schulen. So gibt es für jede Situation da etwas zu tun. Wenn dann da diese Leute sind, die man so mit unsäglicher Mühe und mit Liebe und Sorgfalt gepflegt hat und mit Fürsorge bedacht hat, und wenn sie dann trotzdem ihn von Bösartigkeit ergriffen, einen selber als Feinde betrachten und so undankbar sind, wie man nur irgend sich vorstellen kann, dass man doch darauf nicht verzweifelt, gibt es auch dafür eine Idee. Wenn man lieber an sich hinwenden möchte auf eine Gottheit sozusagen, eine Weisheitsgottheit, die die Idealfigur darstellt von den Qualitäten, die man zu vermehren wünscht, dann ist dafür als Beste eben die genannte Figur von Avalokiteshvara, dem Bodhisattva des Mitgefühls, geeignet. Diese reine, schiere Form des Mitgefühls, die hier als Übung überliefert ist, ist das, was hauptsächlich in Tibet geübt wird. Also in Tibet ist das die Weisheitsgottheit, die am allermeisten für jede Art, in allen Schichten der Bevölkerung verwendet und geübt wird. Nur aufgrund der Tatsache, dass diese Übung so weit verbreitet ist in Tibet, dass alle Schichten der Bevölkerung gleichermaßen daran teilnehmen, hat sich der Eindruck bei manchen durchgesetzt, als sei das keine besonders tiefgründige Übung. Sozusagen, das sei sozusagen was wie so eine Allerweltsübung, weil es ja jeder auf der Straße sozusagen übt. Ne? Aber das ist ja kein zwingender Grund. Denn wenn man mal dieses Vorurteil beiseite lässt, dann ist diese Übung außerordentlich tiefgründig. So ist das. Möge sich in allen von uns großes Mitgefühl und innere Klugheit vermehren, grenzenlos. Mögen wir dadurch in der Lage sein, allen Lebewesen, einschließlich derer, die wir überhaupt nicht ausstehen können, unsere Feinde also, allen Lebewesen zu helfen.